herzlich willkommen zu einer neuen Folge Travel and Taste.
Reise durch Europa.
Wir sind Anna
und Patrick Hemminger und zusammen mit unseren Kindern seit inzwischen fast einem Jahr unterwegs auf der Suche des guten Geschmacks von Europa.
Wow, Patrick, ein Jahr schon fast. Das ist irre, was wir alles erlebt haben. Vom Norden bis in den Süden sind wir gefahren. Ja, heute wird es besonders aufregend, denn wir sind in Albanien. Welch ein Abenteuer. In dieser Folge erfahrt ihr,
wie es ist, ein Land zu bereisen, ohne Handyempfang zu haben.
Warum wir in Tirana stranden und die freundlichsten Menschen der Welt treffen.
Oh ja, und wie der berühmte Koch Altin Prenger uns die kulinarischen Wurzeln Albaniens zeigt.
Viel Spaß bei Travel and Taste.
Reise durch Europa.
Ja, Patrick, wir fuhren über die Grenze und ab da wurde alles anders. Also ich spreche von der Grenze Norden Griechenlands zu Albanien.
Ja, es wurde ja schon vor der Grenze ein bisschen anders, weil wir wurden nervös. Das kannten wir gar nicht mehr so, weil in Europa die Grenzen sind offen, ne? Oft ja gar nicht mehr als solche erkennbar. Und auf einmal Grenzstation, Schlagbaum, raus aus dem Auto, Pass zeigen, alle Grenzbeamten super freundlich. Aber trotzdem, also die Kinder auf der Rückbank, die konnten gar nicht mehr vor lauter Gehibbel und Gegiggel. Auch weil sie zum ersten Mal in ihrem Leben einen Stempel in ihren Pass bekommen haben. Wir kannten das ja noch von früher alles, ne? Der Opa erzählt von früher, auch von unseren weiten Reisen. Aber die Kinder, das war neu.
Ja, die Kinder waren aufgeregt. Es waren ja quasi zwei Grenzen. Man fuhr aus Griechenland raus, musste dann auch aussteigen zu so einem Grenzbeamten. Der wollte auch alle sehen, die im Auto waren. Und dann ging es eben nach Albanien rein. Die waren nicht, fand ich aber sogar einen Tacken freundlicher noch als die Griechen.
Und das ist sehr schwer, freundlicher zu sein als die Griechen, muss man dazu sagen.
Ja, aber Albanien hat alles getoppt. Aber dazu gleich mehr. Wir fuhren eben über diese Grenze, wir kamen dann rein, wir hatten unsere Stempel. Ja, und dann wurde es wirklich anders. Erstens sah es schlagartig komplett anders aus in Albanien. In Griechenland war alles noch grün und bewaldet gewesen. Und es stimmte, was unser Freund Kostas gesagt hatte, passt auf, da steht kein Baum mehr. Hinter der Grenze stand tatsächlich kein Baum mehr. Das ist wohl alles in Zeiten des Sozialismus verheizt worden. Krass, wir fuhren also da rein, das Hörspiel hörte auf und wir merkten, ja, da stand doch irgendwo sowas Kleines in unserem Handyvertrag, ne? Dass wir da keinen Handyempfang haben in Albanien, weil das unser Anbieter nicht abdeckt.
Genau, warum auch immer. Und wir merkten einfach, okay, unsere Route war eingespeichert, die hatte er, aber die Kinder konnten nichts mehr hören, kein Hörspiel, waren sauer. Wir wussten, wenn wir jetzt von der Route abweichen, dann wird das ein Problem. Und das Auto war mal kurz aus, weil wir getankt haben. Danach ging es nicht wieder an.
Genau, dann war das Navi weg.
Genau, dann haben wir unser uralten Navi, das ins Auto eingebaut ist, verwendet, das aber seit ungefähr 10 Jahren nicht mehr abgedatet wurde und entsprechend nicht mehr alle Wege und Straßen drin hat. Es war abenteuerlich, aber wir kamen so tatsächlich nach Tirana. Und man muss ja sagen, dass das Land am Anfang sehr ärmlich wirkt, sehr karg. Wir haben Pferdewagen überholt auf der Straße. Und je näher man Tirana kommt, als erstes fällt einem auf, umso höher wird die Mercedes-Dichte auf den Straßen.
Und was für Mercedes? Also da kamen uns die dicksten Dinger entgegen. Also solche Autos habe ich selbst in Deutschland selten gesehen. Limousinen, dicke Dinger da, also Riesenkarren. Absolut. Ja. Alle gepflegt, vom Feinsten, ja. Genau, also die Mercedes-Dichte nahm zu. Wir fuhren nach Tirana rein, waren in dem Stadtviertel, wo wir hin sollten, stellten unser Auto in die Parkgarage, dazu gleich noch mehr. Die stand nämlich offen, also der Schlagbaum war offen. Wir fuhren also einfach da rein, war auch kein Parkwächter in Sicht. Ja, und dann irrten wir jeder mit einem Koffer beladen durch das Viertel, weil wir haben die Unterkunft nicht gefunden, weil es war ja alles weg, auch kein Google Maps. Und Patrick, man verlässt sich ja heutzutage so, ne, auf sein Handy, das ist irre. Das merkt man in solchen Momenten.
Absolut. Früher hätte man vor so einer Reise sich einen Reiseführer gekauft, wahrscheinlich zwei. Einen Stadtführer Tirana, einen Reiseführer Albanien, hätte sich Kartenmaterial besorgt. Und heute denkt man, was soll's, ich habe eh alles in diesem kleinen Kasten, den ich immer bei mir habe. Und wenn dieser kleine Kasten dann auf einmal nicht mehr funktioniert, ja, dann hängst du da. Und dann standen wir mit Koffern und drei Kindern lost, gestrandet in der Millionenstadt Tirana und wussten nicht weiter.
Ja.
Und darauf... Wir müssen jetzt erstmal einen Schluck trinken eigentlich, auf diesen im Nachhinein nochmal durchlebten Schock. Weil eigentlich erzählen wir was zu dem Wein erst am Schluss des Podcasts. Aber wenn wir am Schluss erst das aufmachen, dann haben wir ja gar nichts.
Haben wir davon, alle, ne? Gemeinsam nichts davon. Er wartete die ganze Zeit auf die schöne Gelegenheit, diese Flasche zu öffnen.
Richtig. Ich sage jetzt nur einmal ganz kurz, das ist ein Calmette. Das ist eigentlich die bekannteste autochthone Rebsorte Albaniens. hat großes Potenzial, wie man so munkelt. Tiefrote, dunkle, starke Weine.
Ja,
2022 Calmette Superior.
Umdrehungen, mein Lieber.
Wollte ich gerade sagen, wir trinken kleine Schlucke, der hat 14% auf dem Etikett.
Ja. Ihr erinnert euch an die Griechenland-Folge, die erste, wo wir einen 15%er tranken.
Ich sag nur Hicks.
Nein, wir hatten kein Hicks, aber die Zunge war schwer am Schluss. Albanischer Wein. Also ich hatte vorher in meinem Leben noch nie albanischen Wein getrunken. Dafür musste ich erst nach Albanien kommen, weil ich weiß gar nicht, ob man den irgendwo kriegt, diesen Wein. Doch, den kriegt man, wenn man nach Albanien fährt. Oh, schön.
Schmackhaft. Gekonter Holzeinsatz, kein neues Holz, gebrauchtes Holz. Dieses würzige, so wie so ein bisschen was von Teer, nach heißem Teer an so einem Sommertag, wenn er so ein bisschen anschmilzt auf der Straße. Das hat mal Pumuckl gesagt, wenn der Schnee schnülzt.
Ja. Also der Teer schmolz auf jeden Fall nicht in Tirana, aber wir schmolzen dahin vor lauter Verzweiflung und standen vor einer Taverne und tatsächlich die Tür dieser Taverne ging auf, zwei unheimlich nette junge Kellner kamen auf uns zu und sprachen uns im perfekten Englisch an, how can we help you? Patrick ist immer noch ergriffen von dieser.
Ich bin immer noch ergriffen, weil ich stelle mir da in dem Moment immer vor, ich bin in Deutschland. Und in Deutschland auf einer Straße, in einem beliebten, belebten Viertel, steht eine sichtlich fremdländische Familie mit Koffern und Kindern und ist lost. Stellen wir uns mal die gleiche Szene in Deutschland vor. Ne, da steht in einem beliebten, belebten Viertel eine Familie mit Gepäck und drei Kindern auf der Straße und ist sichtlich einfach lost. Würde das passieren, dass einfach die Tür von einem Restaurant aufgeht und Kellner rauskommen und einmal spontan ihre Hilfe anbieten? Die haben uns dann ihr Wi-Fi angeboten. Du konntest den Vermieter anrufen, Anna. Wir hatten auf einmal wieder Google Maps. Wir konnten den Weg zu unserer Wohnung finden.
Die haben uns sogar angeboten, für uns da anzurufen, auf Albanisch mit dem Vermieter zu reden. Das war unfassbar nett. Und ja, du hast recht. Das habe ich mich dann seit dem Zeitpunkt auch immer gefragt. Würde das in Deutschland auch so passieren? Ich hoffe es natürlich immer, aber ich befürchte nein. Und wir waren wirklich, das war so wie ein offenes, ein Arme ausstrecken. Herzlich willkommen in Tirana, wir helfen euch. Jeder, wirklich jeder auf der Straße war freundlich. Wir kamen dann später zurück in die Parkgarage. Wir hatten ja vorher angedeutet, wir sind da reingefahren, ohne ein Ticket zu ziehen, weil der Schlagbaum irgendwie aufstand. Ja, und danach konnten wir kein Ticket mehr ziehen, weil eben kein Auto mehr vor diesem Schlagbaum stand und er eben kein Auto erkannt hat. Und da waren so zwei nette junge Parkwächter und wir haben gesagt, wir sind da vorhin reingefahren, aber war keiner von euch da. Die haben uns natürlich nicht verstanden. Die konnten kein Englisch. Und dann haben wir mit Google Translator gesprochen und haben gesagt, gar kein Problem, wir schreiben auf. Wir schreiben auf, wann ihr reingekommen seid. Wann wart ihr ungefähr da? Ja, so 17 Uhr. Ja, schreiben wir auf. Kein Ding. Wir schreiben
einen Zettel, genau.
Ja, oder als wir dann im Supermarkt waren, wir mussten noch was Kleines dann einkaufen, dann haben wir die Käsetheken Verkäuferin gefragt, gibt es ja auch ein albanisches Bier? Weiß ich nicht, ich guck mal mit euch. Weißt du, so.
Dann ist sie mit uns die Regale abgegangen, ne?
Ja, ja, toll. Also, es ist so, so freundlich. Oder die Bäckerin, die sagte: Hey, herzlich willkommen, woher kommt ihr? Ach, meine Tochter ist in Nürnberg. Also, es war unfassbar, wie freundlich die Menschen waren. Mhm. Direkt von der ersten Sekunde an.
Ja, absolut.
Schön. Einfach schön.
Und am nächsten Tag gab es viele Entdeckungen und Überraschungen für uns. Wir hatten nämlich als erstes eine Walking-Tour gebucht und sind morgens losgelaufen und standen dann auf dem riesigen Skanderbergplatz. Mhm. Und dort erwartete uns Francesco.
Francesco ist auch eine tolle Geschichte. Francesco sprach sofort ein perfektes Deutsch mit uns. Und mit perfekt meine ich wirklich perfekt. Ohne Akzent, ohne Grammatikfehler. Wahnsinn. Der war ungefähr, wie alt wird er gewesen sein? 30, 35 Jahre alt. Und er erzählte uns dann, ihr fragt euch sicher, warum ich so gut Deutsch spreche.
Wir sagten, ja.
Und er erzählte uns eben die Geschichte. Das ist kurz nach der Wende. Die war ja in Albanien so in den 90ern.
Anfang der 90er.
Davor war es 50 Jahre lang sozialistischer Staat. Gab es nur wenige albanische Fernsehsender. Also haben er und seine Schwester immer deutsche Fernsehsender geguckt, so Zeichentrickfilme, ne? So
Zeichentrickserien.
Ja, SpongeBob und solche Geschichten, ja. Ja, und auf einmal sprachen die beiden Deutsch. Und die Eltern, die haben das erst überhaupt nicht gecheckt. Die haben gesagt, was ist mit den beiden denn los? Was, haben die irgendeine Krankheit? Die haben die zum Arzt gebracht. Und der hat dann gesagt, ja, keine Sorge, die Kinder haben keine Krankheit. Die haben einfach Deutsch gelernt. Also wirklich ist auch ein unfassbares Sprachtalent, ne? Dass man sich mit Fernsehen die deutsche Sprache beibringt. Aber seit dem Zeitpunkt spricht Francesco Deutsch. Toll.
Und führt deutsche Touristen durch Tirana, hat er auf alles eine Antwort. Unglaublich gebildeter, eloquenter junger Mann, eigentlich Jurist von Beruf.
Ja, er macht das nur aus Spaß und als kleinen Nebenverdienst.
Und um sein Deutsch zu üben. Und was ich auch sehr interessant und bemerkenswert fand, dass er sagt, er hat immer gedacht, also er und seine Frau erwarten jetzt ihr erstes Kind. Und er hat gesagt, er hat immer überlegt, ob sie mal nach Deutschland gehen sollen, weil er das Land mag und weil er die Sprache so gut kann. Er beobachtet aber die politische Entwicklung mit Sorge und fragt sich, ob er da noch so willkommen ist. Und da fängt man an, als Deutscher im Ausland sich so ein kleines bisschen unwohl zu fühlen.
Ja.
Fast schon zu schämen für das, was da manchmal passiert und was für Äußerungen da von manchen Menschen manchmal getätigt werden.
Ja. Er zeigte uns ja auf jeden Fall diesen riesigen Skanderbergplatz. Und da kommt wirklich jede Bodenplatte aus einer anderen Gemeinde von Albanien. Das hätten wir alles nicht gewusst. Es ist immer so toll, eine Führung auch mitzumachen. Er führte uns auch über den alten Bazar, wo so alte Herren und Damen köstliche Oliven und Kräuter verkauften. Und dann hat er uns noch die größte Burganlage gezeigt, eine alte Burganlage, und die größte Moschee Europas.
Ja, das war absolut irre, ganz neu. Es war noch kein Jahr her, dass die eröffnet wurde. Und wir kamen da rein, Jakob und ich als Männer durften unten rein, ihr als Frauen musstet euch die Haare verhüllen und nach oben gehen.
Ganz kurz, wir waren nicht mit Francesco dort, sondern ein paar Tage später nochmal mit den Kindern wiedergekommen. Ja.
Und der Bau so hell, so licht, so luftig, so freundlich. Die Kinder waren hin und weg. Lotti meinte, das ist doch wie das Wohnzimmer Gottes, so schön ist das. So stelle ich mir das vor, das Wohnzimmer.
Ja, die waren ganz andächtig. Die haben auch eine Dame betete mit dem Koran. Ich musste dann genau erklären, was ist der Koran, warum liest man den so und warum sind wir hier oben, warum sind Frauen und Männer getrennt. Es war eine wunderschöne Atmosphäre.
Ja, und direkt danach bist du mit den Kindern nochmal in eine Kirche rein, die da in der Nähe war.
Wo an der Decke ein blutender Jesus baumelte, ja. So ganz übertrieben gesagt. Und man dachte so, okay, in der Moschee hat es mir aber eigentlich besser gefallen.
Mhm.
Das führte auch dazu, um nochmal das Thema Bildung ein bisschen anzusprechen, dass die Kinder sich in den darauffolgenden Wochen extrem mit dem Islam beschäftigt haben. Wir haben dann Checker Tobi geguckt, was ist der Islam? Wir haben mit Freunden von dir telefoniert, die uns ein bisschen was über den Islam für die Kinder erzählt haben.
Na, ich habe ja selber mal Islamwissenschaften studiert. Genau. Ich habe das alles hervorgekramt und wir haben ganz schöne, tiefe Gespräche darüber geführt. Was ist Gott? Was sind monotheistische Religionen? Wie ist das alles entstanden? Was ist der Koran? Wie liest man das heute? Wie ist das zu interpretieren? Oder eben auch nicht. Das waren richtig schöne Gespräche und theologische Diskussionen, die wir da hatten.
Und deswegen bildet Reisen ja auch so, finde ich. Das ist ja dieses Schöne an der Reise, dass man da mit solchen Sachen einfach in Kontakt kommt und die Kinder lernen. Die lernen die ganze Zeit.
Ja, genau.
Darauf würde ich jetzt gerne mal diesen herrlichen albanischen Wein schwenken.
Du schwenkst, ich trinke.
Ja, schön war einfach auch, dass wir dann natürlich auch die Köstlichkeiten dieser Stadt entdeckt haben. Wir waren einmal essen in der Pizzeria Era. Und da gibt es wirklich nur traditionelle albanische Küche. Das ist gar nicht so leicht, traditionelle albanische Küche zu finden, weil eigentlich 80% der Restaurants sind italienische Restaurants.
Ja, war bis vor wenigen Jahren so. Allmählich wird das kulinarische Erbe Albaniens wiederentdeckt. Das war aber eben auch unter dem Sozialismus völlig verschüttet. Und Albanien und Italien haben seit jeher sehr enge Bande. Und deswegen, die Kinder haben das auch gemacht, kannst du in Tirana hervorragende Pizza essen.
Genau, während wir albanische Köstlichkeiten probiert haben, also so verschiedene Metze, Fingerfood zum Teilen, Weinblätter mit Reis, Dolma, wie von Großmutter gemacht.
Das waren so Fleischbällchen in so einer Soße geschmort, war köstlich.
Und Tiranas traditionelle Kasserole, nennt man das so?
Kasserole, ja.
Traditionelle Kasserole, so ein Tontöpfchen mit Kalbsinnereien, ja, auch was ganz Traditionelles.
Sehr lecker.
Sehr lecker. Und wir hatten uns große Hoffnung gemacht, denn wir hatten ein Date. Wir hatten ein Date mit dem Spitzenkoch, einer der Spitzenköche Albaniens, Bleda Kola, Von dem hatten wir vorher in großen deutschen Tageszeitungen gelesen, dass das einer der Köche Albaniens ist und hatten um ein Interview gebeten. Das wurde uns auch gewährt. Wir sollten am, weiß ich nicht, wann wir da waren, wir sollten an dem einen Dienstag um 1 Uhr dort sein, in dem Restaurant von ihm im Mulinio. Wir waren um 1 Uhr dort. Wer nicht dort war, war Bleder Kola, der bekannte Koch. Und es wusste auch keiner im Restaurant, dass wir überhaupt ein Date mit diesem Mann hatten.
Auch von unserer Reservierung wusste keiner was. Die Kellner hingen rauchend vor dem Eingang rum.
Und sagten dann aber, ja, setzt euch doch mal, der kommt nachher, der ist noch unterwegs, wir rufen den mal an. Ja, dann haben wir uns da hingesetzt. Es ist auch schön von innen.
Ja, man, es wirkt innen wie so eine gemütlich, etwas dunkle, heimelige Stube auf einer Almhütte.
Genau,
so ein bisschen. Holz getäfelt alles und dabei bist du mitten in Tirana. Das hat schon was, auch weil der Lärm der Großstadt draußen bleibt und so. Ja, und also Bleda Kola wird überall als so das kulinarische Wunderkind Albaniens gefeiert. Und wir haben dann mal so ein bisschen die Speisekarte rauf und runter bestellt. Haben, weil wir erstmal Durst hatten, ein Bier als Aperitif. Und das wurde uns dann auch in so Weingläser geschenkt. Und dann wechselten wir zum Essen auf einen Rotwein, die Empfehlung des Kellners. Und dann kam der Kollege dieses Kellners und stand da mit der offenen Flasche bei uns am Tisch. Und ich dachte, na, jetzt wird er gleich die Gläser austauschen, weil da haben wir ja Bier draus getrunken. Bei dir war sogar noch ein bisschen Bier drin. Und was macht er? So, fupp, schenkt den Wein ins Bierglas.
So ein bisschen und kicherte dabei so total irre. Und wir dachten so, Spitzenrestaurant, Wein im Bierglas mit Rest vom Schaum. Es war etwas schräg, gebe ich zu.
Ja, und vor allem, also wenn das der Aushilfe irgendwo, ne, sonst wo passiert, ja, okay, kann man drüber lachen und kann man auch drüber hinwegsehen. Aber im besten Restaurants Albaniens, wie es von sich selber behauptet, ja, entschuldige, also irgendwie geht das nicht.
War schräg. Ja. Das Essen war dann okay. Es war jetzt nicht das Beste, was wir je gegessen hatten. Fand ich die Pizzeria-Ära sogar besser, von der wir eben sprachen. Und danach, als wir fertig waren, wir kriegten auch noch einen kleinen Raki aufs Haus, war auch total nett, kam er dann doch auch. Er kam dann irgendwann um 4, war der da, der Bleda Kola. Ihr seid dann schon auf dem Spielplatz im Park gegangen. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Und das war auch irgendwie so, er war, als ob er weggetreten wäre. Er war nicht ganz da. Er meinte, er hätte am Vormittag ein Interview mit dem französischen Fernsehen gehabt. Die wollten ihn so gerne auf dem Bazar in der Stadt in Tirana filmen, obwohl er eigentlich nie dort einkauft. Das waren aber die besseren Bilder. Er kauft eigentlich auf dem Großmarkt ein. Er hat sich dann aber für Bilder auf dem Bazar zur Verfügung gestellt. Ich fand das alles etwas schräg.
Am nächsten Tag, wir haben dann rausgefunden, wie wir Google Maps ein bisschen überlisten können. Denn wir waren ja im WLAN unserer Unterkunft, haben dort die Route einprogrammiert. Und wenn man dann losfährt und von der Route nicht abweicht, dann funktioniert's.
Und dann sind wir weitergefahren Richtung Norden Albaniens, nämlich nach Shkodra. Shkodra wird's ausgesprochen.
Ist die älteste Stadt Albaniens und es hieß überall, das soll wunderschön sein.
Ja.
Diese Schönheit haben wir aber erstmal lange suchen müssen. Also es führte so eine neue Umgehungsstraße um Shkodra rum.
Und während Tirana, ganz diese Gegensätze, Tirana war lässig, Tirana war so ein bisschen, ja, wie auch Berlin, da waren junge Leute, da waren Parks, da waren Spielplätze, das war richtig cool.
Also auch reich, muss man sagen. Ja, also Francesco hat uns erzählt, da waren in der Nähe von unserem Apartment, waren so neue Apartmentblocks gebaut und er sagte, da kostet einer von den größeren Wohnungen 1 Million Euro.
Ja, das ist schon mal ein Wort, ne? In einem Land, wo das Durchschnittsgehalt irgendwie bei 800 Euro liegt im Monat, ne? Das ist schon Wahnsinn.
Ja, auf jeden Fall.
Aber eben Tirana, modern, schön. Und dann fuhren wir nach Shkodra. Und da war es eben ganz anders. Du sagtest es bereits, diese Umgehungsstraße, die um die Stadt rumfuhr.
Da haben wir zum ersten und bisher einzigen Mal auf unserer Reise wirkliche Slums gesehen. Die waren nicht groß, aber es waren einfach Slums. Hütten aus Müllresten zusammengezimmert.
Ja,
und,
krasse auch, Armut.
Ja, auch als wir in unsere Straße einbogen, wo wir ein Apartment gemietet hatten. Oh, das war schon, wir dachten so.
Ja, unser Apartmentblock war irgendwie so eingequetscht zwischen Autowerkstätten, Friseursalons und irgendeiner komischen Klinik. Also wir haben es erst auch gar nicht gefunden.
Ja.
Und blickten da von oben, es war so ein Hochhaus. Etwas unpersönlich. Aber okay, wir haben uns davon nicht abhalten lassen. Und sind erstmal zur ältesten Burg marschiert. Und diese Burg hieß, warte mal, wir dachten erst wirklich, wo sind wir gelandet? Und wir gingen, das kann ich alles rausschneiden. Wir haben erstmal die Burg Rozafer besucht.
Soll ich nicht erst noch erzählen, wie ich morgens mit den Kindern losgegangen bin, um Geld zu ziehen im Automaten, wie das war?
Ah ja, das kannst du machen, ja.
Also ich musste am nächsten Morgen dann erstmal los, um einen Geldautomaten zu suchen.
Können wir auch noch erwähnen, dass wir unsere Autoreifen gewechselt haben?
Ja, wir mussten unsere Autoreifen wechseln.
Oh, oh Gott, Patrick, gib mir Wein.
Und der war sehr, sehr freundlich und hat aber nur Bargeld genommen. Deswegen musste ich Bargeld holen. Und wir haben dann einige hundert Kilometer später festgestellt, dass die Reifen aber leider 12 Jahre alt waren und wir nochmal neue Reifen brauchten. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich schenke erstmal uns noch einen Schluck Wein ein. Also zog ich mit Jakob und Lotti los, um einen Geldautomaten zu suchen. Und da kamen wir so richtig in the middle of authentisches Albanien, so ungefähr. Ne? Ein Markt, wo, ich kenne das so aus dem Orient, ne? Wo dann ganz viele Läden nebeneinander sind und die entweder allen möglichen Klimbim verkaufen oder genau eine Ware. Da gab es auch lebende Fische, die wurden dann da vor den Kunden totgehauen oder lagen dann auch zum Teil ungekühlt, ohne Eis rum. Frauen, die am Straßenrand standen und dann so 3 Flaschen selbstgemachten Joghurt und 10 Eier zum Verkauf hatten und noch ein Kräutersträußchen vielleicht. Auf der Suche nach dem Geldautomaten sind wir in eine Filiale von Western Union reingestolpert und da saß dann tatsächlich ein Ara, diese blau-gelben Papageien auf einer Stange mit einer Kette am Fuß, war da festgebunden. Kinder waren und ich auch völlig entsetzt und fasziniert zugleich.
Und eine Sache noch, die mir auch aufgefallen ist, überall in den Bäumen hängen Käfige mit Singvögeln tagsüber. Ja. Die werden dann abends wieder abgehängt und mitgenommen. Wir haben den Grund noch nicht dafür gefunden. Wir recherchieren noch. Meldet euch, wenn ihr wisst, warum in den Straßen Albaniens, also in Shkodra, überall Singvögel in Käfigen sitzen.
Ja, wir haben dann tatsächlich irgendwann einen Geldautomaten gefunden. Und um 250 Euro abzuheben, musste ich 40 Euro Gebühren zahlen. Was uns aber direkt weiterleitet zum nächsten Erlebnis und wieder auf die Freundlichkeit der Albaner bringt, Anna.
Ja, da hattest du erstmal zu viel und wir dachten, komm, jetzt müssen wir mal wieder was Schönes sehen und sind auf die alte Burg Rozafer hochgestiegen. Und die stammt noch aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, wurde von den Illyrern errichtet. Toll, die besteht aus so 3 Teilen und ein Teil, der jüngste Teil kommt von den Venezianern und man guckt von oben über die ganze Gegend.
Die waren auch überall, ne?
Bitte? Ja, die Venezianer waren überall, die waren auch in Griechenland überall, hatten da noch so ein paar Enklaven. Die alten Venezianer, jedenfalls. wunderbar, toller Blick. Und dort lernten wir eben Nico kennen, einen albanischen Koch, der in Deutschland lebt.
Und bezeichneterweise ein italienisches Restaurant hat.
Und der gerade seinen 2 liebsten Gästen, einem deutschen Ehepaar, seine Heimat zeigte. Sie lebten auch bei seiner Oma und von dort machten sie 1000 Ausflüge. Der hat sich sofort total für unsere Reise, für Travel and Taste interessiert und hatte auch direkt ein paar tolle Tipps für uns.
Und meinte eben, wenn ihr noch Geld braucht, ich kann euch wechseln, überweist es mir einfach mit PayPal, kein Problem, kann ich machen.
Total nett, also wirklich wildfremd und unfassbar nett. Ja, war toll. Und er hatte eben den tollen Tipp, wir sollten mal zu dem See fahren, den sah man auch von der Burg. Und in diesen Ort, Patrick, kannst du ihn aussprechen?
Ich probiere es, Skadarsko Jezero.
Da fuhr man hin und fuhr auch wieder durch den Slum durch, ne?
Mhm.
Also so 10 Minuten bitterste Armut und dann kamen wieder schöne Häuser. Also krass.
Ausflugsrestaurants, vor denen dann die Mercedes S-Klasse mit abgedunkelten Scheiben und extra PS parkte.
Da war es sehr schön, da ging dann auch schon so langsam die Sonne unter. Ein Restaurant neben dem anderen an der Uferstraße und ja, wir konnten uns nicht entscheiden. Da waren so tolle Dinger dabei und wir dachten, gehen wir jetzt da rein oder gehen wir da rein? Und zum Schluss waren wir alle so sauer auf und dann hatten tierischen Hunger und gesagt, komm, wir gehen jetzt in gar kein Restaurant mehr. Und schließlich meinte Jakob, ach komm Mama, wir gehen nochmal da hinten ins Eck. Ja, das war der Volltreffer. Das war so ein kleines Restaurant, ganz an der Ecke der Promenade mit einer großen Terrasse. Da saßen wir dann und haben köstlich zu Abend gegessen. Vor allem du.
Den besten Karpfen meines Lebens.
Ja, das hieß Tave Krapi.
Man spricht es, glaube ich, Tev Krep aus.
Ja.
Das ist ein Kotelett vom Karpfen, also den Karpfen nicht filetiert oder nicht im Ganzen, sondern so quer durchgehackt. Ne? Und das geschmort in einer Soße aus Zwiebeln, Tomatenmark und Weißwein. Köstlich, sensationell. Karpfen hat ja kein gutes Image, zu Recht, aber es lässt sich sogar aus diesem modrigen Sumpfbruder wirklich was Köstliches zaubern. Man kann es nicht anders sagen.
Und das absolute Highlight, das wartete ja noch auf uns. Wir waren nämlich im Mrizi Izanave.
Wir waren wieder mit einem Spitzenkoch verabredet, und zwar mit Altin Prenger. Und das sollte so ganz, ganz anders werden als die Begegnung mit Bleda Kola. Wir kamen da an.
Und Mrizi Izanave, das ist ein magischer Ort, das heißt übersetzt so viel wie Mittag der Feen, nach dem gleichnamigen Roman eines berühmten albanischen Schriftstellers. Und es war auch verzaubert, als wir da ankamen.
Also es heißt, wenn man davor guckt, was ist das? Das ist ein Restaurant mit angeschlossenem Bauernhof. Wir kennen das ja aus Südtirol, da denkt man, da ist so ein kleines Höfchen und da läuft eine Kuh rum und noch ein Schwein und da sind dann 10 Tische und in der Küche steht die Oma und kocht. Wir kamen an und fuhren erstmal auf einen Parkplatz, wo ungefähr 50 Autos standen. Wieder sehr viele Mercedese und es war voll.
Ja.
Wir parkten und liefen da hoch und sagten, wir würden gerne essen. Und so, oh ja, Tisch müssen wir mal schauen. Und wir bekamen, glaube ich, wirklich den letzten. Das war so eine riesige Laube mit 15, 20 Tischen draußen. Alle besetzt, überall aßen Menschen.
Kellner in weißen Schürzen liefen umher. Und
nein, die Hemden waren weiß, die Schürzen waren braun.
Ja,
das weiß ich noch.
Das weißt du noch. Ein Klavierspieler klimperte. Es war wirklich verzaubert. Die Sonne schien, man saß unter dieser Pergola. Und dann aßen wir, Patrick.
Endlos, endlos.
Wir tranken Granatapfelsaft, ja. Was haben wir denn alles gegessen, Patrick?
Na, als erstes kam man so gemischte Vorspeisen. Gemischte Vorspeisen heißt, der Tisch ist voll mit verschiedenen Tellern, Platten, Schüsseln, mit kleinen frittiertem Gemüse, mit eingelegten Okraschoten, mit Schinken, mit Würsten, mit Käse.
Dann gibt's hausgemachte Pasta als zweiten Gang. Dann gibt es irgendwas Geschmortes vom Ziege, von der Ziege oder Huhn, aber hauchzart. Und dann gibt es noch Früchte, eingelegte Früchte zum
Beispiel. Ich möchte noch eine Sache zum Fleisch sagen. Ich habe Huhn mit Reis gegessen. Und wer uns schon länger folgt, der weiß ja, dass wir im Burgund bei Frédéric Ménager in der Ferme de la Rouchotte essen waren. Und wie sehr ich mich da schon über das Fleisch gefreut habe. Wenn man dem Fleisch anschmeckte, das kommt von Tieren, denen es gut ging, die sich bewegt haben. Ich habe auf der ganzen Reise nicht mehr solches Fleisch gegessen, bis wir bei Altin Prenger waren.
Ja.
Sensationell.
Und eben, es ist kein einsamer Ort irgendwo, ein einsamer Bauernhof mit angeschlossenem Restaurant, sondern das Ding ist proppenvoll und das jeden Tag. Da gehen jeden Tag 500 bis 1000 Essen raus.
Die schicken am Tag bis zu 1000 Essen.
Mittags und abends.
Und das zu sehr überschaubaren Preisen, muss man sagen. Wir haben ja schon, anhand der Autos sieht man, es gibt in Albanien Leute, die haben sehr viel Geld. Der Lohn liegt aber so, der Durchschnittslohn bei 800 Euro. Wir haben mit 5 Leuten und haben gegessen, die Speisekarte rauf und runter mit allem Zip und Zap, jeder 2 Gläser Wein, ich glaube 50 Euro gezahlt.
50, 60 Euro. Also das Menü darf nicht teurer als 15 Euro sein, sagt Altin Prenger.
Ja, weil er möchte es allen zugänglich machen.
Ja.
Und allein damit hatte er mich schon. Aber wir kannten ihn da ja noch gar nicht.
Und wir sollten ihn auch erst am nächsten Tag kennenlernen. Erstmal sind wir in unsere Unterkunft gegangen. Wir hatten direkt neben diesem Bauernhof so ein kleines Häuschen gebucht.
So ein Tiny House.
So ein Tiny House, war ganz neu auch. Das hatte der Bauer dort errichtet, damit er die vielen Gäste, die jeden Tag da hinkommen, also die ganzen Leute im Dorf haben ja was davon, dass so ein tolles Restaurant da ist. Das ist ein Magnet. Altin Prenger ist im ganzen Land bekannt. Also kommen tausende Leute auch dahin und davon profitiert das ganze Dorf.
Ja, und was Altin so Faszinierendes macht, er gibt den Menschen in der Umgebung, die Übernachtungsmöglichkeiten bereitstellen wollen, gibt er seinen Namen, er dürft ihn haben, wenn ihr gewisse Standards erfüllt. Und dadurch, wenn du bei Altin Prenger nach Übernachtungsmöglichkeiten suchst, landest du automatisch bei Leuten aus dem Dorf, wie jetzt glücklicherweise direkt bei seinen Nachbarn. 5 nagelneue Tiny-Häuser, 1 davon war unseres. Und wir wurden empfangen von den Töchtern der Landwirte. Die sprachen nämlich kein Wort Deutsch, kein Wort Englisch, kein Wort gar nichts.
Der Landwirt selber und seine
Frau.
Genau.
Und die Töchter begrüßten uns in a fluent English.
Das war irre. Und wir fragten, wo habt ihr das denn gelernt?
From television.
Ja, sagten sie, television. Und dann, do your children want to play with us? Sie wollten sofort loslegen mit unseren Kindern. Und dann sind unsere Kinder schüchtern hinterhergelaufen und dann spielten alle auf der Wiese. Es war so schön. Und wir saßen pappsatt von diesem herrlichen Mittagessen vor unserer Hütte. Da erspähte uns der Bauer, der uns das Ding vermietet hatte, kam rüber und fragte, ob wir einen Kaffee wollten.
Ja, da war es nachmittags 4, da haben wir gesagt, nee, Kaffee jetzt nicht mehr, danke. Dann fragte er so, Raki? Und er sagt, Anna, wir können jetzt nicht Nein sagen. Das ist unhöflich. Wir können nicht. Also haben wir gesagt, ja, okay.
Er verschwand und er brachte den Raki in Zahnpastagläsern.
Man muss da ein bisschen ins Detail ja, gehen. Gerne. Weil das war ein Tablett mit so eingelegten Intarsien aus Plastik. Er hatte als Servietten zwei so Küchentücher, also wie man so große Rollen, ne, die man als Familie immer zu Hause hat, hatte er so als Servietten zusammengelegt, hatte auf einen Teller zwei gekochte, geschälte Eier gelegt von seinen Hühnern und zwei große Stück Ziegenkäse von der Milch seiner Ziegen, die wir sahen von da aus, wo wir saßen. Und daneben eben zwei Raki-Gläser. Ich würde sagen, es war so 0,2. Also nicht 0, nicht 0,2, keine Zentiliter, sondern 0,2 Liter, also so Wassergläser.
Oh Gott, ich sah das und dachte, ich kann das jetzt nicht trinken.
Und er sah uns ab und zu die ganze Zeit, ja, weil er so, sein Bauernhof war jetzt Luftlinie vielleicht 30 Meter entfernt. Er sagt, Anna, es tut mir leid, aber da müssen wir jetzt durch. Das geht nicht anders, wir müssen da durch.
Also tranken wir.
Ja, ich hätte mich danach gerne ins Bett gelegt.
Und das war wieder so ein Zeichen für diese unfassbare Gastfreundschaft der Albaner. Irre. Wahnsinn.
Und am nächsten Morgen
empfing uns Altin Prenger.
Genau, du bist mit ihm über den Bauernhof gegangen, während ich mit den Kindern mich über dieses herrliche Frühstücksbuffet. Ja, macht der Anna, wurmt sich heute noch, dass sie das verpasst hat. Aber dafür kann sie uns jetzt von Altin Prenger erzählen.
Ja, das war toll. Er hat mir den ganzen Hof gezeigt und hat gesagt, also er war jahrelang in Italien, ist dann am Ende des Sozialismus, wann ist er nach Italien ausgewandert? Ich weiß nicht. Er ist auf jeden Fall nach Italien gegangen, um dort Geld zu verdienen. Und irgendwann dachte er, er will zurück in seine Heimat, nach Albanien. Kam zurück und hat 2010 auf diesem Hof angefangen. Der gehörte auch, glaube ich, der Familie. Und er hat gesagt,
mit seinem Bruder gemeinsam hat
er angefangen. Als wir 2010 hier angefangen haben, sagte er, gab es nicht mal eine geteerte Straße, ja? Und das ist jetzt ja gar nicht mehr denkbar. Niemand kannte die alten Rezepte. Und er musste wirklich, er hatte diese Mission, diese Vision, wirklich die zurück zu den kulinarischen Wurzeln Albaniens. Man muss sich mal vorstellen, Albanien, 50 Jahre Sozialismus, da ist alles gleich gemacht worden. Da gab es die ganzen Rezepte nicht mehr von den Omas. Das war alles weg. Danach gab es halt sehr, sehr viel italienische Küche. Aber wo waren die alten Rezepte? Keiner kannte die mehr. Also musste er sich erstmal ein paar Großmütter anstellen, die in seiner Küche standen, die wirklich mal diese ganzen alten Sachen wieder gekocht haben. Ja, und sein Traum war eben, eine sich selbst versorgende Farm mit Restaurant zu gründen. Hat er gemacht. Er wusste selbst nicht, dass das so erfolgreich wird. Aber die Leute hatten Durst, Hunger. Die hatten Hunger auf ihre Wurzeln. Die wollen ihre Wurzeln wieder kennenlernen. Ihre Identität, da sieht man mal, was Essen auch ausmacht in einem Land.
Und er arbeitet inzwischen mit 450 Landwirten zusammen, weil wir haben das selber gemerkt, als wir durch Albanien gefahren sind. Da steht zum Teil so irgendwo eine Kuh auf der Weide und, ja, und Gras, und da laufen drei Hühner drumherum. Er sagt, er hat so viele Landwirte, die haben eben 10, 20 Hühner, aber davon ganz viele. Und ja, von denen bezieht er alles und kommt wirklich alles aus der Region, wird alles auf traditionelle Weise hergestellt.
Sie haben eine eigene Käserei, eine Mühle malt das Mehl, also Wurst und Fleisch werden selbst geräuchert. Ja, alle Marmeladen werden selbst gemacht. Er hat mir gezeigt, so grüne Feigen, die werden gesammelt und zu einer Marmelade gemacht. So kleine süße Teile. Ist auch irre, seine ganzen Produktionsräume da zu sehen. Und dann zum Schluss.
Ja, und das Tolle ist noch, ja, bei dem Produktionsraum, da muss ich dich jetzt kurz unterbrechen. Ja. Jeder, der Gast ist, der dort ist, kann zu einem Kellner hingehen und sagen, hast du Zeit, kannst du mir das zeigen? Und der Kellner sagt, ja, mache ich. Und führt jeden Gast da durch.
Und ganz besonders stolz war er eben zum Schluss, da führte er mich in so Kellerräume und sagte, das ist sein Weinkeller, also vom Feinsten, richtig toll. Und habe ich gesagt, halt, stopp, da müssen wir meinen Mann dazu holen. Und dann haben wir Patrick dazu geholt, beziehungsweise haben wir uns nochmal mit ihm verabredet. Und dann hat er noch eine kleine Weinverkostung mit uns gemacht. Patrick.
Das war toll, weil er einer der wenigen Winzer ist, der ein ernsthaftes Interesse daran hatte, was ich zu den Weinen denke und was ich dazu sage. Weil oft wollen die Winzer nur bestätigt werden in ihrer Eitelkeit. Das war bei ihm überhaupt nicht so. Und ich habe das schnell gemerkt und habe ihm dann auch gesagt, wenn mir irgendwas negativ aufgefallen ist an Weinen, wobei wirklich Negatives gab es nicht zu sagen. Aber der Weißwein zum Beispiel war einfach relativ beliebig. Das war einfach ein Weißwein, ein guter Weißwein. Und meinte, ja genau, sehe ich genauso, aber genauso wollen wir das machen.
Und einen Satz noch dazu, warum er Wein machen will, das ist einfach nur konsequent. Er will, wenn er alles selbst macht, möchte er auch gern den Wein dazu reichen, der auf den Feldern drumherum wächst. Also diese einheimischen Rebsorten auch, ne? Schesch und Kalmet. Kalmet haben wir ja im Glas, Patrick.
Genau, und der gefällt mir je mehr Luft er hat, umso besser. Mhm. Ich finde den richtig, richtig gut.
Du sagtest gerade, der Weiße war sehr leicht. Der Rosé war ziemlich gut, fand ich, den wir zum Essen getrunken haben. Genau, und der Rote hat auch echt Charakter. Er hat uns dann so ein paar hauchdünne Scheiben Schinken dazu gereicht. Das hat perfekt gepasst.
Schinken aus der eigenen Metzgerei natürlich. Sie schlachten natürlich auch selber. Das war richtig, richtig gut. Richtig gut.
Mir bleibt ein Satz von ihm immer hängen. Er sagte, in den Jahren der kommunistischen Diktatur wurde es uns verwehrt, das Recht verwehrt, Bauern zu sein. Der Staat hat alles geregelt. Und das Recht, Bauer zu sein, das ist ein Grundrecht, sagt er. Es ist ein Grundrecht. Also es gab damals nur Arbeiter in der Landwirtschaft, keine Bauern. Und er wollte dieses alte Recht wieder beleben. Ja? Und er will dieses ganze alte Wissen wieder hervorholen und bewahren. Ja? Also es ist Wahnsinn, was er eigentlich macht. Er gibt den Albanern die Wurzeln zurück. All das, was verloren ging.
Und ihren Stolz.
Ja.
Weil wer bist du, wenn du dich selber nicht ernähren kannst? Bist du angewiesen auf das, was andere für dich tun oder dir verkaufen?
Und es zeigt sich auch, dass die Menschen, wie ich ja vorhin schon sagte, die haben da so Lust drauf. Die pilgern aus ganz Albanien dorthin, um wirklich ein paar Stunden dort zu essen, zu trinken, im Hofladen einzukaufen. Da kann man die ganzen Produkte dann auch kaufen.
Ja, unser Führer Francesco in Tirana hat erzählt, er ist mit seinem Vater dahin gefahren, nur um Käse zu kaufen.
Das ist einfach ein Ort, an dem man mal gewesen sein muss.
Auf Altin Prenga.
Auf Altin Prenga. Auf das Mrizi Izanave, das Reich der Feen. Und für mich war das der schönste Ort in Albanien.
Absolut, für mich auch.
Und ich will noch mal ein kleines Fazit ziehen. Albanien, das lohnt sich wirklich. Ich habe in meinem Leben noch nicht so freundliche Menschen kennengelernt. Ich habe sehr gut gegessen. Der Wein ist auch fantastisch. Die Natur ist spektakulär. Ja, Leute, worauf wartet ihr? Fahrt nach Albanien. Ja, das war's von unserem Abenteuer Albanien. Wir können euch leider diesen Wein nicht verlinken, weil ihn gibt es nicht. Also es sei denn, wir können euch den Ort Mrizi Izanave verlinken. Fahrt dorthin.
Fahrt hin, holt euch ein paar Pullen und
holt euch ein paar Pullen, geht gut essen, könnt dort auch schön übernachten. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich.
Aber esst vorher 2 Tage nichts, weil die Portionen sind groß.
Alle Informationen zu Travel and Taste findet ihr wie immer auf unserer Homepage www.travelandtaste.world.
Und übrigens, im Frühjahr 2026 erscheint das Buch zur Reise und ihr könnt es jetzt schon vorbestellen bei uns auf der Seite. Klickt und bestellt.
Bestellt, 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 bestellt. Es ist so schön, dass wir mit euch diese Reise erleben, dass wir euch das erzählen können. Und danke, dass ihr mit dabei seid. Danke.
Jetzt setzen wir uns in die Sonne, trinken noch einen Schluck Kalmet. Und erzählen euch bald etwas über den Fortgang.
Abonniert diesen Podcast, empfehlt ihn weiter, teilt ihn und ja, bis bald. Ciao. Falimenteri, sagen die Albaner. Falimenteri, danke.